Hallo und willkommen zu Grünkohl mit Pita, dem Podcast von Niedersachsen Takt an. Ich bin Eva Völker. Heute spreche ich mit Jochen Oltmer, außerplanmäßiger Professor für Migrationsgeschichte am Institut für Migrationsforschung und interkulturelle Studien der Universität Osnabrück. Er forscht zu deutscher, europäischer und globaler Migration in Vergangenheit und Gegenwart. Mit ihm spreche ich über die Genfer Flüchtlingskonvention, die am 28. Juli 70 Jahre alt wird. Sie schützt Geflüchtete vor der Zurückweisung oder Rückführung in Staaten, in denen ihr Leben oder ihre Freiheit bedroht ist. Was genau veranlasste die internationale Staatengemeinschaft 1951, die Konvention zu verabschieden? Was macht sie noch heute zum zentralen Dokument des internationalen Flüchtlingsrechts? Ist sie in Zeiten von Klimaflucht und sich abschottenden Nationalstaaten überhaupt noch zeitgemäß? Über diese und andere Fragen spreche ich mit dem Migrationsforscher Jochen Oltmer. Herzlich willkommen, Jochen Oltmer.
Hallo, guten Tag.
Wir sitzen uns diesmal nicht direkt gegenüber, sondern sind digital miteinander verbunden. Sie sitzen in Ihrem Homeoffice in Osnabrück vor einer riesigen Bücherwand, einem beeindruckenden Regal. 70 Jahre Genfer Flüchtlingskonvention ist unser Thema heute. Bevor wir einsteigen, möchte ich wie immer ein kleines Frage-Antwort-Spiel mit Ihnen machen. Wir sind hier ja bei Grünkohl mit Pita. Es geht gerade auch auf die Mittagszeit. Was ist Ihr Lieblingsgericht?
Grünkohl.
Die Antwort habe ich jetzt schon öfter bekommen.
Also ich als echter Norddeutscher aus dem Nordwesten kommend, muss natürlich so eine Antwort geben.
Und jetzt mal ganz ehrlich?
Also ich bin da gar nicht mal auf ein spezifisches Gericht festgelegt, aber zum Beispiel Grünkohl zählt schon zu den Gerichten, die ich sehr gerne mag.
Schön, okay. Was ist Ihr Lieblingswort?
Mein Lieblingswort. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich sehr häufig ein Wort verwende, das ich an sich gar nicht verwenden möchte, nämlich das Wort Perspektive. Also in unseren Zusammenhängen, mit denen wir zu tun haben, in wissenschaftlichen Zusammenhängen, merken wir sehr schnell, dass bestimmte Themen eben sehr perspektivenreich sind, also ganz viele unterschiedliche Facetten mit sich bringt. Und da merke ich, dass dieser Begriff Perspektive sich sehr häufig in meine Sätze einschleicht und ich mich ein Stück weit immer wieder ärgere, dass mir keine anderen Begriffe in so einem Zusammenhang einfallen. Also es scheint eine Art Lieblingswort zu sein, ein, wenn man so will, ungeliebtes Lieblingswort.
Okay, ich werde jetzt mal aufmerksam zuhören und gegebenenfalls eine Strichliste machen. Das Wort, das Sie zurzeit am meisten stört, jetzt mal außer dem Wort Perspektive, sozusagen Ihr persönliches Unwort?
Also um auf dieses Thema, mit dem wir hier auch ganz konkret zusammen oder zu dem wir hier auch ganz konkret zusammengekommen sind, aufzugreifen, wäre ein Unwort, das des Illegalen. Aus dem schlichten und einfachen Grunde, weil wir in der Rede, in der politischen Rede, insbesondere in den vergangenen Jahren merken, dass zunehmend stärker Menschen, die über Grenzen hinweg unterwegs sind, als illegal bezeichnet werden, ohne dass eine Auseinandersetzung stattfindet über die Frage, welche Rechte sie ganz konkret haben. Und durch dieses Markieren als Illegale wird wirklich ohne nähere Auseinandersetzung tatsächlich zunächst einmal auf ja eine Art von Kriminalisierung hingedeutet. Und das scheint mir für das in den vergangenen Jahren die sehr intensive Reden über Migration, über Flucht und so weiter und so fort hochproblematisch zu sein. Und insbesondere dieser Wandel der Sprache 2015 war allenthalben von Flüchtlingen, von Geflüchteten die Rede und jetzt inzwischen von Illegalen, halte ich für die Diskussion über den Gegenstand für sehr problematisch.
Okay, vielen Dank dafür. Also das ist jetzt das Ende des Frage-Antwort-Spiels. Jetzt steigen wir in das eigentliche Gespräch ein. Herr Oltmar, dem Bündnis Niedersachsen-Pakt an sind Sie ja schon seit längerem verbunden. Das Bündnis beruht auf der Haltung, dass die Teilhabe von Menschen, die neu sind in Niedersachsen, kein Selbstläufer ist, sondern dass man etwas tun muss, um Hürden abzubauen, Abläufe zu erleichtern, Türen zu öffnen. Diese Haltung war im Laufe der Jahre ja nicht immer gleich stark, weder in der Politik noch in der Zivilgesellschaft. Sie hat sich im Laufe vieler Jahre entwickelt im Einwanderungsland Niedersachsen, das dieses Jahr sein 75-jähriges Bestehen feiert. Fast genauso alt wird im Juli die Genfer Flüchtlingskonvention. Sie wurde vor 70 Jahren gegründet, also 1951. Die Genfer Flüchtlingskonvention schrieb damals den Schutz von Geflüchteten auf internationaler Ebene fest und gilt bis heute als das bedeutendste internationale Dokument für den Flüchtlingsschutz. Gehen wir also zurück in diese Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, Anfang der 50er Jahre. Was waren damals die Gründe dafür, dass die Genfer Flüchtlingskonvention verabschiedet wurde?
Ja, eine ganz wichtige Frage. Also das, was man in jedem Fall ausmachen kann, ist, dass so etwas wie Flucht oder dann eben auch Flüchtlinge, Menschen, die vor Gewalt ausweichen, 1950 oder 1951 keine Neuigkeit war. Egal, wohin sie schauen, ob sie in die Bibel schauen, den Koran, in die heiligen Texte des Judentums, in die ersten Keilschrifttafeln, dieses Thema Flucht oder das Bemühen, Menschen durch Gewalt von einem Ort zum anderen zu bringen, ist etwas, was sie tatsächlich als eine Konstante in der Geschichte über Jahrtausende hinweg ausmachen können. Gleichzeitig sehen sie allerdings auch, dass die Regelung, wie denn mit diesen Menschen umzugehen ist, die irgendwo geflohen sind oder irgendwo vertrieben worden sind, dass diese Regeln nicht festgeschrieben waren, sehr uneinheitlich waren und es letztlich über viele Jahrhunderte hinweg eine Situation gab, in der diese Menschen nur einen prekären Aufenthaltsstatus, gar keinen Aufenthaltsstatus, prekäre Lebensbedingungen hatten. Und wir haben im 20. Jahrhundert eben die Situation, dass insbesondere die beiden Weltkriege, der Erste und der Zweite Weltkrieg, zu riesigen neuen Fluchtbewegungen, Vertreibungen geführt haben und immer noch keine Instrumente da waren, es keine Instrumente gab, damit umzugehen. Und nach dem Zweiten Weltkrieg sind dann doch sehr viele Menschen und auch Regierungen zu der Auffassung gelangt, dass es in diesem Zusammenhang neue Entwicklungen geben muss und dass es insbesondere eine Zusammenarbeit der Staaten geben sollte, um eben diese spezifische Herausforderung des Umgangs mit Fliehenden, mit Vertriebenen zu regeln. Und da kommt eben nach vielen Diskussionen über Jahre, sogar Jahrzehnte hinweg, diese Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 ins Spiel. Und diese Genfer Flüchtlingskonvention sagt eben zum einen, was denn ein Flüchtling ist, bringt also eine Definition, ein ganz wichtiges Element. Bis dahin hat es so etwas nicht gegeben und sagt gleichzeitig, welche Rechte Flüchtlinge haben, wenn sie denn in einem anderen Staat aufgenommen werden. Und damit, mit diesen beiden Elementen, als sozusagen wichtigsten Elementen dieser Genfer Flüchtlingskonvention, wird tatsächlich etwas ganz Neues geschaffen und vor allen Dingen werden auch Staaten dazu verpflichtet, zusammenzuarbeiten, um mit dieser Situation, die da seit Jahrhunderten, Jahrtausenden existiert, umzugehen.
Und wer wurde jetzt als Flüchtling definiert? Also für wen galt die Genfer Flüchtlingskonvention ursprünglich?
Naja, also erstens ist sicherlich ein wichtiger Aspekt, der gar nicht so bekannt ist, dass diese Genfer Flüchtlingskonvention sich im Wesentlichen nur auf Europa bezieht. Und dass es sich bezieht auf die Situation der Nachkriegszeit des Zweiten Weltkriegs. Also es geht hier den Staaten, die zusammenkommen in Genf und diese Konvention entwickeln, nicht darum, für alle Zeiten gewissermaßen und für die Zukunft eine Lösung in Hinsicht auf den Umgang mit Flüchtlingen zu schaffen, sondern es geht darum, diese spezifische Konstellation des Zweiten Weltkriegs, der Nachkriegszeit des Zweiten Weltkriegs mit diesen vielen Fluchtüberwegungen und Vertreibungen, ja, nennen wir es mal so, in den Griff zu bekommen. Und deshalb sagt die Genfer Flüchtlingskonvention, erstens, Flüchtlinge sind, wie gesagt, im Wesentlichen Menschen in Europa und Menschen, die vor Ende 1950 irgendwo vertrieben wurden oder ausgewichen sind. Und das ist tatsächlich eine wichtige Perspektive einerseits und andererseits auch eine wichtige Einschränkung. Perspektive insofern, als hier eben ein Status geschaffen wird für die Menschen, die da in Europa unterwegs waren, und eine Einschränkung insofern, als eben Menschen, die außerhalb Europas nach 1950 irgendwo vertrieben wurden oder geflohen sind, von dieser Genfer Flüchtlingskonvention nicht erfasst werden. Und es dauert dann noch viele Jahrzehnte, nämlich genau gesagt bis 1967, bis dann tatsächlich diese zeitliche und diese regionale Beschränkung aufgehoben werden.
Mhm. Ein Ort in Niedersachsen, an dem sich die Migrationsgeschichte nachvollziehen lässt, ist das Grenzdurchgangslager Friedland in der Nähe von Göttingen. Hier kamen seit 1945 kommen Menschen, Schutzsuchende an, die dort aufgenommen, registriert und weitergeleitet werden. Noch heute kommen Flüchtlinge an, die vom UNHCR, also dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, anerkannt sind. Welche Gruppen von Menschen waren es die in den 1950er Jahren nach Deutschland gekommen sind und die sich auf den Schutz durch die Genfer Flüchtlingskonvention berufen konnten?
Also wichtig ist sicherlich zunächst einmal, sich vor Augen zu führen, dass die Gründung des Lagers Friedland und auch die ganz wesentliche Geschichte über die vielen Jahrzehnte hinweg relativ wenig mit der Genfer Flüchtlingskonvention zu tun hat, weil wir es im Wesentlichen bei der Geschichte des Lagers Friedland mit Flucht und Vertreibung von Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg zu tun haben, die eben in den Westen gekommen sind, und weil wir es darüber hinaus eben mit Bewegungen aus der sowjetischen Besatzungszone bzw. späteren DDR in die westlichen Besatzungszonen, die Bundesrepublik, zu tun haben, später dann über viele Jahrzehnte hinweg Bewegung von sogenannten Aussiedlerinnen, Aussiedlern aus Polen, Rumänien, der UdSSR in die Bundesrepublik. Und was wir eben auch ausmachen können und was für die Geschichte Friedlands eine hohe Bedeutung hat, ist, dass seit den 1970er Jahren, insbesondere seit den späten 1970er Jahren, zunehmend wichtiger für die europäischen und deutschen Fluchtverhältnisse die Bewegung von Menschen außerhalb Europas ist. Und da wird eben Friedland eine wichtige Durchgangsstation, eine wichtige, wenn man so will, Drehscheibe, sprich, wenn wir etwa an die Aufnahme von Menschen aus Südostasien, Vietnam, Ende der 1970er, Anfang der 1980er Jahre denken, diverse Tausende von Menschen aus Vietnam sind eben über Friedland in die Bundesrepublik nach Niedersachsen gekommen. Wenn wir an solche Konstellationen denken, wie beispielsweise die Auseinandersetzungen seit 1979, 80 in Afghanistan, wenn wir zuletzt insbesondere an die Konstellation seit 2011, Bürgerkrieg, Krieg in Syrien denken. Also hier, wenn man sich diese spezifische Geschichte Friedlands anschaut, sieht man eben, dass doch ein guter Teil der weltweiten Fluchtbewegung, insbesondere eben in den vergangenen 40, 50 Jahren, sich abbilden. Vielleicht kann man es so formulieren, zumindest mancherlei von dem, was sich weltweit in diesem Kontext ereignet hat, an Bürgerkriegsereignissen, lässt sich eben durch die Bewegung von Menschen hier ganz konkret im Süden Niedersachsens dann auch nachvollziehen.
Da möchte ich ganz gerne nochmal zurückkommen auf die sogenannten Boat People, also die Geflüchteten aus Südostasien, insbesondere Vietnam, die Sie angesprochen hatten. Ende der 70er Jahre, da hat ja die niedersächsische Landesregierung unter Ministerpräsident Albrecht eine sehr aktive Rolle gespielt bei der Aufnahme dieser Gruppe von Flüchtlingen. Was genau ist geschehen?
Ja, das ist sicherlich ein ganz wichtiges Beispiel dafür, dass es zu diesem Zeitpunkt in der Bundesrepublik und in Niedersachsen eine offensichtlich große Bereitschaft zur Aufnahme von Menschen gab, die aus Kontexten von Flucht und Gewalt kamen. Das heißt also, hier hatte sich offensichtlich in der Bevölkerung weithin das Bewusstsein ausgeprägt, dass es andernorts Menschenrechts Verletzungen gibt und dass es eine Notwendigkeit gibt, diese Menschen zu unterstützen. Denn wir müssen uns vor Augen führen, bis dahin kommen Menschen, die beispielsweise in Niedersachsen anlangen, im Wesentlichen aus den osteuropäischen Nachbarstaaten. Also diese globale Dimension der Fluchtverhältnisse ist in Deutschland, ist in Niedersachsen nicht präsent. Was wir hier ausmachen können, ist eben tatsächlich eine sehr große Hilfsbereitschaft, eine sehr große Unterstützungsbereitschaft bis in den Alltag hinein. Und man kann sich dann schon mit der Frage oder muss sich auch mit der Frage auseinandersetzen, wie kommt das? Man muss sich auch deshalb mit dieser Frage auseinandersetzen, weil um 1980 herum an sich, was die Ausländerpolitik angeht, der Bundesregierung, auch der niedersächsischen Landesregierung, was insgesamt die Bereitschaft in Deutschland angeht, auf Schutzsuchende oder auf Zugewanderte zuzugehen, dass diese Konstellationen eher durch Ablehnung geprägt sind. Und in dieser Situation, in der auch sehr viele rechtliche Maßnahmen auf den Weg gebracht werden, um die Bewegung in Richtung Bundesrepublik zu begrenzen, haben wir gleichzeitig eine Situation, in der es eben diese schon genannte große Aufnahme und große Hilfsbereitschaft gibt. Und dieses Auseinanderklaffen sozusagen ist erklärungsbedürftig und wichtig ist, denke ich, Vietnam ist einfach schlichtweg in der Bundesrepublik sehr präsent. Jeden Abend, 20 Uhr in der Tagesschau, kommt über Jahre hinweg der Vietnamkrieg an allererster Stelle. Also Elend, Leid, Fluchtsituationen, gewaltsame Konflikte in Vietnam oder im Umfeld dieser südostasiatischen Staaten ist eben sehr präsent in den Köpfen der niedersächsischen Bevölkerung. Und die Vorstellung, dass hier durchaus Notwendigkeiten bestehen, Hilfe zu leisten, ist eben sehr weit verbreitet. Und das Spannende ist in diesem Zusammenhang, dass diese Hilfsbereitschaft auch politische Lager übergreifend funktioniert. Das heißt also, für Menschen, die ja eher auf dem linken Spektrum, politischen Spektrum zu finden sind, wird diese Fluchtbewegung aus Vietnam als etwas verstanden, was die US-amerikanischen Truppen, die US-amerikanische Politik verursacht hat. Und für diejenigen, die eher auf dem konservativen politischen Spektrum in der Bundesrepublik in Niedersachsen zu finden sind, ist das etwas, was die Kommunisten verursacht haben, vor dem Hintergrund des Sieges der vietnamesischen kommunistischen Partei über Südvietnam. Also es funktioniert, diese Aufnahme funktioniert parteiübergreifend und sie funktioniert eben vor dem Hintergrund der Vorstellung, hier sind tatsächlich Menschen in einer Notlage, denen geholfen werden muss. Und da spielt auch gar keine Rolle, erstaunlicherweise gar keine Rolle, dass diese Ereignisse Zehntausende von Kilometern entfernt passieren, dass natürlich in der bundesdeutschen Bevölkerung letztlich die Kenntnisse über Vietnam eher beschränkt sind und auch Verbindungen in Richtung auf Vietnam eher eine begrenzte Bedeutung haben. Aber ich denke, anders als in vielen anderen Konstellationen kann man eben hier ausmachen, dass die Vorstellung, es gibt so etwas wie Menschenrechte, es gibt so etwas wie einen Bedarf an Schutz, sehr, sehr stark ausgeprägt war.
Aber das sind ja im Lauf der Jahre immer wieder Konjunkturen, sage ich jetzt mal, hinsichtlich der Aufnahmepolitik, die gemacht wird. Also es gibt Zeiten, wo das Asylrecht sozusagen entschärft wird und dann gibt es auch immer wieder Zeiten, wo es verschärft wird. In welcher Beziehung steht denn die nationale Gesetzgebung, das nationale Asylrecht zur Genfer Flüchtlingskonvention?
Es sind tatsächlich zunächst einmal zwei unterschiedliche Rechte, über die wir reden. Das heißt, die Genfer Flüchtlingskonvention, das ist ein völkerrechtliches Instrument, das erstmal relativ wenig besagt. Erst durch die Unterzeichnung dieser Genfer Flüchtlingskonvention und durch die Implementierung dieser Genfer Flüchtlingskonvention in das nationale Recht werden tatsächlich die dort getroffenen Regelungen, eben zum Beispiel die Definition des Begriffs Flüchtling, in nationales Recht überführt. Und damit gelten sie auch ganz konkret für die jeweilige nationale Konstellation. Wir haben in der Bundesrepublik ja gleichzeitig auch noch das Asylgrundrecht, das 1948 im Parlamentarischen Rat verhandelt und dann in das Grundgesetz gefügt wird. Also wir haben, wenn man so will, zwei Flüchtlingsrechte oder zwei asylrechtliche Regelungen in diesem Kontext. Und wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass die Frage, nach welchem Recht jemand einen Aufenthaltsstatus bekommt, sich zunehmend stärker verschiebt. Dass die Genfer Flüchtlingskonvention, die Regelungen der Genfer Flüchtlingskonvention werden im Blick auf die Zubilligung eines Schutzstatus in der Bundesrepublik immer wichtiger, weil die Regelung der Genfer Flüchtlingskonvention in diesem Zusammenhang noch ein Stück weit offener sind als die des Asylgrundrechts. Und das ist eben heute noch so, wenn sich die Asylstatistiken der Bundesrepublik anschauen, dann sehen Sie nur ein sehr kleiner Teil, häufig gerade mal ganz wenige Prozent oder zum Teil sogar unter 1% der Menschen bekommen nach dem Asylgrundrecht einen entsprechenden Schutzstatus. Der größere Teil bekommt eben nach den Regelungen der Genfer Flüchtlingskonvention einen Schutzstatus. Und dann, und das ist eine Entwicklung ab den 1990er Jahren, ab den frühen 2000er Jahren, gibt es eben auch noch bestimmte europarechtliche Regelungen, die in diesem Zusammenhang belangvoll sind. Das ist dann der dritte Pfeiler, wenn man so will, wenn es darum geht, Menschen einen Schutzstatus zuzubilligen.
Sie haben vorhin oder zu Anfang des Gesprächs, also in Bezug auf das größte Unwort, das Sie am meisten ärgert, das Wort Illegale gesagt, eben dass es ja zu so einer Diskursverschiebung gekommen ist von Flüchtlingen, Geflüchteten hin zu Illegalen. Also man kriminalisiert Menschen. Häufig wird ja auch ein Unterschied gemacht oder ein Unterschied konstruiert zwischen Geflüchteten oder Flüchtlingen auf der einen Seite und sogenannten Wirtschaftsflüchtlingen auf der anderen Seite, die vor Armut fliehen. Kann man diesen Unterschied überhaupt machen?
Ja, das ist ausgesprochen schwierig. Wir sehen eben, dass zum Beispiel Menschen, die vor politischer Verfolgung fliehen oder Menschen, die vor Gewalt in Bürgerkriegen fliehen, sich natürlich auch mit der Frage beschäftigen müssen, wie sie denn den nächsten Tag überstehen. Das heißt also, wenn sie sich bewegen, dann mag am Ende ein politischer Hintergrund sichtbar werden, aber die Bewegung selbst ist eben ohne spezifische wirtschaftliche und soziale Voraussetzungen nicht möglich. Und immer dann, wenn es um das Ankommen geht, geht es eben ganz explizit auch um die Frage, wie denn so etwas wie ein Überleben möglich wird. Ganz konkret, um ein Beispiel zu nennen, wir wissen, viele Menschen, die eben seit 2011 aus Syrien ausgewichen sind, vor dem Hintergrund der Maßnahmen der Diktatur dort, vor dem Hintergrund des Bürgerkriegs, sind bekanntlich zunächst einmal in den Nachbarstaaten im Libanon, in Jordanien bzw. in der Türkei gelandet. Wir wissen auch, dass es eben insbesondere seit 2014 sehr starke Weiterwanderung von dort gegeben hat. Wir nehmen an, ganz explizit, das tun, denke ich, die allermeisten Menschen, dass diese Menschen tatsächlich vor dem Bürgerkrieg der politischen Maßnahmen geflohen sind. Aber diese Weiterwanderung hat eben auch zu einem guten Teil damit zu tun, dass die Lebensbedingungen in diesen Erstaufnahmeländern sich immer weiter verschlechtert haben, dass kaum mehr Hilfe geleistet wurden, dass internationale Organisationen wie das Welternährungsprogramm beispielsweise nicht mehr in der Lage waren, Menschen zu versorgen, dass keine Arbeitsmöglichkeiten bestanden, sogar ein Verbot in diesen Ländern zu arbeiten, dass zunehmend stärker Möglichkeiten auf bestimmte Rechte, auf einen Aufenthaltsstatus zu verweisen, eingeschränkt worden sind und sich dann in dieser Konstellation Menschen die Frage gestellt haben, ich mag zwar hier in dieser Konstellation relativ sicher sein, aber mein Überleben ist nicht gewährleistet. Und da sehen Sie dann sehr schnell, allein die Frage nach dem politischen Hintergrund einer Bewegung hilft nicht weiter. Es geht immer auch um die Frage, wird Menschen in bestimmten Zusammenhang dann ein Schutzstatus gewährt, wird ihnen ein Aufenthaltsstatus gewährt, bestehen Arbeitsmöglichkeiten, bestehen Bildungsmöglichkeiten für die Kinder, besteht überhaupt die Möglichkeit, ein Leben einigermaßen vernünftig zu fristen. Und das ist eben sehr häufig in solchen Situationen, die Erstaufnahmeländer gerade in Konstellationen größerer Fluchtbewegungen bieten, nicht gegeben.
Sie haben vorhin davon gesprochen, eben, dass das Thema Flucht und Migration zurzeit lange nicht mehr so im Fokus ist wie noch, ja, man muss eigentlich jetzt schon eine ganze Weile zurückgehen, wie vor der Pandemie, also vielleicht wie Anfang 2020. Sicherlich hat das auch damit zu tun, dass die Europäische Union ihre Grenzen abriegelt, dass das Fluchtgeschehen zunehmend an die Außengrenzen verlagert wird. Italien setzt Geflüchtete auf dem Meer aus. Griechenland schiebt sie mit Hilfe der Europäischen Grenzschutzagentur Frontex nach Libyen zurück, wo sie von Milizen gefoltert und hingerichtet werden. Es gibt also zahlreiche Verstöße gegen die Prinzipien der Genfer Flüchtlingskonvention. 70 Jahre Genfer Flüchtlingskonvention, ist das überhaupt ein Grund zu feiern?
Ich denke einerseits schon, denn ohne Zweifel bildet diese Genfer Flüchtlingskonvention eine Zäsur. Sie hat dazu beigetragen, dass Millionen Menschen einen Schutzstatus bekommen haben, dass sie tatsächlich aufgenommen worden sind. Aber wir wissen auch, dieses Instrument, dieses Rechtsinstrument, diese Genfer Flüchtlingskonvention ist eben schon 70 Jahre alt. Sie verweist ganz unmittelbar auf die Nachkriegszeit des Zweiten Weltkriegs. Wir haben in den vergangenen Jahrzehnten viele Veränderungen gesehen, erlebt. Und es gibt sehr wichtige und sehr richtige Diskussionen darüber, inwieweit eben diese spezifischen Regelungen, die dort getroffen worden sind, noch zeitgemäß sind oder noch als zeitgemäß bezeichnet werden können. Also gelten beispielsweise die Definitionskriterien im Blick auf den Begriff des Flüchtlings von damals, von 1951 noch heute. Wir haben beispielsweise eine intensive Diskussion darüber, wie es um so etwas steht wie Umweltflucht, Klimaflucht, vor dem Hintergrund von Klimaveränderungen, von Klimakatastrophen. Die Frage danach, ob nicht solche Konstellationen viel stärker auch im Flüchtlingsrecht mit berücksichtigt werden müssen, weil davon auszugehen ist, dass Menschen eben hier zwar nicht durch Staaten, nicht vor dem Hintergrund von bewaffneten Konflikten unterwegs sind, aber auch vor einer ausweglosen Situation, weil eben Beispiel, dass die Herkunftsstadt, das Herkunftsdorf überschwemmt wird. Wir haben gleichzeitig eben auch Diskussionen darüber, ob etwa viel stärker, als es die Genfer Flüchtlingskonvention tut, nicht solche Kriegs- und Bürgerkriegsereignisse mit berücksichtigt werden müssen. Denn wenn man sich den Wortlaut der Genfer Flüchtlingskonvention genau anschaut, dann sieht man, es geht um politische Verfolgung, aber ein Ausweichen vor Gewalt in Kriegen und in Bürgerkriegen ist laut Genfer Flüchtlingskonvention kein Grund dafür, als Flüchtling bezeichnet zu werden, beziehungsweise irgendwo Schutz zu finden. Das heißt, diese klassische Vorstellung, die wir immer im Kopf haben, wenn es um so etwas wie Flucht geht, nämlich das Wegrennen sozusagen aus dem Kontext von bewaffneten Konflikten, das ist laut Genfer Flüchtlingskonvention gar nicht schutzwürdig. Und wir haben die Situation, dass der größte Teil der Menschen, die vor politischer Verfolgung bzw. vor Gewalt ausweichen, gar nicht in andere Staaten kommen, sondern in dem Herkunftsstaat bleiben. Das wissen wir beispielsweise aus dem Kontext der Konstellation in Syrien, wo zwar Millionen von Menschen außerhalb des Landes inzwischen leben, aber innerhalb des Landes noch viel mehr Menschen ausgewichen sind. Diese Menschen stehen eben nicht unter dem Schutz der Genfer Flüchtlingskonvention. Sie sind überhaupt nicht geschützt. Das sind Aspekte, das sind Diskussionen, die in den vergangenen Jahrzehnten geführt worden sind und die sicherlich weitergeführt werden mögen. Und ein großes Problem ist, dass ja fast niemand diese Genfer Flüchtlingskonvention anfassen will, zu Veränderungen kommen will, aus dem schlichten und einfachen Grunde, weil die Angst besteht, dass möglicherweise wahrscheinlich die Bestimmungen eher aufgeweicht werden, als dass es zu neuen Definitionen, zu einer großzügigeren Vergabepraxis eines Schutzstatus käme. Und das ist nach 70 Jahren tatsächlich schon, wenn man so will, ein globales Armutszeugnis.
Also das stimmt ja jetzt nicht gerade hoffnungsvoll, auch was den Umgang der Staatengemeinschaft, sage ich jetzt mal, oder auf internationaler Ebene mit dem Thema Flucht und Migration angeht. Wie blicken Sie denn in die Zukunft? Wie ist denn Ihre Einschätzung?
Also erstens glaube ich, dass, oder ich glaube, man kann sogar sagen, weiß ich, dass dieses Thema Flucht uns in den nächsten Jahren, Jahrzehnten in jedem Fall weiter beschäftigen wird. Denn es ist ein globales Phänomen, es wird ein globales Phänomen bleiben. Es spricht überhaupt nichts dafür, dass es Regelungen geben wird, dass es neue politische Initiativen und Strategien geben wird, die einen Beitrag dazu leisten, dass dieses Thema Flucht an Bedeutung verliert. Und zweitens, ich glaube auch oder ich fürchte fast, dass wir auch keine grundsätzlichen Veränderungen im Blick auf die Situation von Schutzsuchenden erleben werden. Das, was vor allem auffällt, ist eben, dass die zentralen Ziele, die diese Genfer Flüchtlingskonvention 1951 entwickelt hat, nur sehr begrenzt umgesetzt werden. Die Genfer Flüchtlingskonvention sagt, wenn ein Mensch ausweicht vor Gewalt, vor politischer Verfolgung, dann soll er entweder integriert werden in dem Land, in dem er dann Schutz gefunden hat, oder er soll in ein anderes Land, wo Schutzmöglichkeiten bestehen, geführt werden, oder soll, falls denn der Konflikt im Herkunftsland erledigt ist, beendet ist, wieder zurückkehren. Und das, was wir sehen, ist aber, dass keine dieser drei Lösungen für den Großteil der Schutzsuchenden gilt, sondern für den Großteil, für nicht den allergrößten Teil, gibt es ein Dazwischen. Das heißt, sie sind zwar irgendwo aufgenommen worden, nicht selten zum Beispiel in Afrika zu weit über 80% in Lagern, aber sie werden eben nicht lokal integriert, sondern sie bleiben in diesem Zwischenstatus des Lagerbewohners, der Lagerbewohnerin. Sie werden nicht zurückkommen, weil wir sehr viele kriegerische Ereignisse, Bürgerkriege sehen, die über Jahrzehnte hinweg laufen, kein Ende finden. Und sie werden eben auch nicht in ein drittes Land geführt. Und das scheint mir ein riesiges Problem zu sein, das, was dann in dem internationalen Jargon lang andauernde Flüchtlingssituationen heißt, ist eben zur Normalität geworden und wird überhaupt nicht abgedeckt durch internationale Regelungen, wird überhaupt nicht abgedeckt durch eine Perspektive, dass Länder weltweit zusammenarbeiten. Und wie gesagt, leider spricht überhaupt nichts dafür, dass sich diese ganz spezifische Konstellation in den kommenden Jahren und Jahrzehnten auflösen wird, sondern wir werden auch weiterhin viele Millionen, 10-millionenfache Situationen haben, in denen Menschen tatsächlich in diesem Dazwischen des Nicht-Zurückkönnens und Nicht-Weiterkönnens leben müssen.
Ich würde Ihnen gerne noch zum Abschluss eine positive Perspektive entlocken oder einen positiven Ausblick. Gibt es irgendwas, was Sie in diesem Zusammenhang hoffnungsfroh stimmt? Alles, was Sie bis jetzt gesagt haben, ist ja eher ein düsteres Szenario, würde ich mal sagen.
Naja, also ich denke, was man in jedem Fall ausmachen kann, ist, dass es immer wieder Konstellationen gibt, in denen dann tatsächlich so etwas wie Schutz gewährt wird. Und eine große Aufnahmebereitschaft, eine große Hilfsbereitschaft auszumachen ist. Wir haben gesprochen über die Konstellation Ende der 1970er, Anfang der 1980er Jahre, Aufnahme von vietnamesischen Boat People in der Bundesrepublik, in Niedersachsen beispielsweise. Das ist, auch wenn es natürlich einige Konflikte und Auseinandersetzungen gegeben hat, ein sehr positives Beispiel. Genauso, denke ich, kann man für die Konstellation 2015 von einem positiven Beispiel sprechen. Viele europäische Staaten, insbesondere auch die Bundesrepublik, haben damals eben sehr viele Menschen von einem anderen Kontinent aufgenommen, haben sich sehr klar positioniert im Blick auf die Frage der Aufnahme von Schutzsuchenden. Und wir wissen eben auch in anderen Konstellationen, man denke an Südamerika, die Aufnahme etwa von Menschen aus Venezuela, in Kolumbien aktuell oder in Ruanda beispielsweise, viele Hunderttausende für Menschen aus Nachbarstaaten, dass es solche Konstellationen immer wieder gibt. Und das, wenn man so will, spornt an oder zeigt auch, dass solche grundsätzlichen Überlegungen, wie sie dort damals 1950, 51 entwickelt worden sind, schließlich zum Abschluss dieser Genfer Konvention, dieser Genfer Flüchtlingskonvention führten, dass solche Überlegungen sinnvoll sind, dass sie weiterführend sind, dass sie weiter getrieben werden müssen und dass sie auch tatsächlich weiter getrieben werden müssen, weil wir sehen, dass eben keine, wie es in diesem Kontext so schön heißt, Lösung gibt, die sich einfach so ergeben wird, sondern es muss eine internationale Zusammenarbeit geben. Es muss immer wieder Konstellationen geben, in denen Bevölkerungen in den verschiedenen Staaten Bereitschaft zeigen, Menschen aufzunehmen, um eben mit dieser Herausforderung umzugehen.
Okay. Ja, Herr Oltmar, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und vor allem vielen Dank für das sehr aufschlussreiche Gespräch.
Natürlich, sehr gern.
Sie haben übrigens nach meiner Zählung nur zweimal das Wort Perspektive benutzt.
Ich habe mich auch echt bemüht. Versuche ich immer, aber es klappt nicht immer.
Ja, sehr schön. Vielen Dank. Das war das Gespräch mit dem Migrationsforscher Jochen Oltmar. Ein sehr dichtes Gespräch, wie ich finde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das Thema Migration bleibt brisant in Deutschland, Europa und weltweit. Millionen von Menschen, die weltweit aus guten Gründen ihre Heimat verlassen haben und dennoch nirgends wirklich ankommen, das ist wirklich erschreckend. Wer sich für das Thema Migration und Migrationsgeschichte interessiert, dem möchte ich ein Buch von Jochen Oltmar empfehlen, das man bei der Bundeszentrale für politische Bildung bestellen kann. Der Titel: Migration, Geschichte und Zukunft der Gegenwart. 4,50 € kostet es für 288 Seiten. Das war die Juni-Folge von Grünkohl mit Peter. Wir freuen uns über eure Bewertung auf Apple Podcast. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert Grünkohl mit Peter auf Apple Podcast oder jedem anderen Lieblingspodcast-Kanal. Das Team von Grünkohl mit Peter freut sich auch über Anregungen oder Kritik von euch. Schreibt eine Mail an bündnis@niedersachsen.de. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.